Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Schönen guten Tag zu Oh Schuhen Episode 92. Und wenn man jetzt denkt, oh, nur noch 8 Episoden bis zu 100. Naja, wenn man Oh News dazu rechnet, haben wir die schon längst geknackt. Von daher, was sind schon Zahlen? Viel wichtiger sind Emotionen. Oder Menschen, wie an dieser Stelle mit mir, weil man fängt bei Podcasts natürlich immer irgendwie an, über sich selbst zu reden, Amadeus Thüner, weil sonst ergibt das keinen Sinn, wenn plötzlich eine andere Stimme erklingt. Und ich gebe an dieser Stelle rüber an meinen kongenialen Partner seit jetzt 92 Episoden, Mr. Simon Buß. Willkommen.
Nicht zu vergessen, 3 O-News-Episoden, mein Herz.
3 hast du gemacht?
Habe ich, glaube ich.
Dann ich glaube, die vierte ist in der Planung.
So ungefähr. Hallo mein Lieber, wie geht's dir?
Gut geht es mir. Ganz ausgezeichnet, um das genauer zu beschreiben. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme dieser Episode. Wir haben was ganz, ganz Großartiges vor, aber dazu in wenigen Minuten mehr. Erstmal sprechen wir,
Amadeus, über dein Geburtstagsständchen, was du jetzt von mir bekommst.
So, und jetzt denken nämlich die Leute, ich wollte eigentlich auf meinen Geburtstag hinaus, dabei wollte ich auf deine Geschichte hinaus, aber danke, dass du mich unterbrochen hast.
Ich dachte erst, dass die Leute jetzt denken, okay, wenn der Simon anfängt zu singen, dann höre ich auf, nach 92 Episoden aus Schuhen zu hören.
Muss nicht. Bei aller Liebe, es muss auch nicht. Ich bin nicht so Fan davon, wenn man mir zum
Happy
Geburtstag
singt.
Nee, bitte nicht. Will ich nicht. Nee, will ich nicht. Ich höre gleich selbst auf mit dieser Episode. Nichts gegen deine Gesangskünste, aber ich finde, was heißt denn Nachträge in dieser Episode? Wir haben uns ja beim Geburtstag tatsächlich gesehen. Das war ja das größte Geschenk, hör mal. Das war toll.
Und ich mache alles kaputt, indem ich jetzt singe.
Nee. Ja, Tatsache, ich hatte Geburtstag. Es war sehr schön. Wir haben uns gesehen ein paar Tage zuvor und in den Geburtstag hinein war ich auf der wunderschönen Insel Rügen. Mal wieder am Strand, mal wieder am Meer, auch mal wieder und das hat einfach Spaß gemacht. Ansonsten bin ich gar nicht so der Fan des eigenen Geburtstages. Ich freue mich immer sehr, wenn Leute an mich denken, mir gratulieren. Ich brauche aber sonst auch nicht viel mehr. Der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden und geht dann vorbei. Abseits davon, es war auch nichts Rundes, was man eventuell hätte zelebrieren können. Es war so ein Ding dazwischen. Von daher trotzdem vielen lieben Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Shoutout an alle da draußen, die da an mich gedacht haben, beziehungsweise das gesehen hatten und mir gratuliert haben. Das freut mich, wie gesagt, sehr. Ansonsten ein ruhiger und entspannter Tag. Und dementsprechend können wir jetzt auch einen Haken hinter die Nummer machen. Du warst an diesem besagten Tag, und deswegen vielleicht auch die Erklärung, warum ich nicht auf der Mesh & Laces war. Ich war zu der Zeit nämlich noch am Meer und bin dann erst später wiedergekommen. Aber du warst, wie gesagt, auf der Mesh & Laces Sneakermesse in Berlin. Erzähl mal, wie war's?
Ich muss ehrlich erstmal gestehen, es war scheiße anstrengend. Ohne Mist, ich hab in...
Okay.
Ja, ich bin ein alter Mann, ich darf auch mal meckern, oder? Ich hab's
klar.
Glaube ich, in... Wie viel? Jetzt 8 Jahren Corona, ziemlich verlernt, wie anstrengend so eine Sneakermesse sein kann. So ein Tag auf der Messe, das ist wie viele Sachen. Ne? Wenn Urlaub kacke war, der Mensch neigt ja dazu, alles so ein bisschen zu idealisieren und romantisch zu verklären. Ne? Wenn der Urlaub kacke war, ein halbes Jahr später sagst du, Mensch, war doch super, war alles gut. Ja, nee, nicht unbedingt. Und genauso war es eben mit Sneakermessen so. Ja, war doch alles geil. Nee, war scheiße anstrengend. Habe ich nur vergessen. Aber abgesehen davon war es richtig geil. War richtig
gut. Das ist echt Old Man Talk.
Ja, voll, ne? Ich fand es super. Also Luca und sein Team haben da echt richtig, 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 richtig gut was auf die Beine gestellt. Ich war wirklich hammer, positiv überrascht. Das komplette Bikini war einfach eine Sneakermesse. Und das habe ich ehrlicherweise so in der Größe und so wirklich zauberhaft nicht erwartet. Ich fand es dann total schön, als ich morgens dann kam. Ich hatte mich ja mit dem guten Errol von Ego Trips verabredet, dort so ein bisschen alte Männermäßig ja, Schuhe zu verkaufen, aber hauptsächlich Kaffee zu trinken, mit Leuten zu quatschen, ein bisschen zu meckern über die Jugend und das war's. Und bin dann reingekommen und gleich ganz viele tolle Menschen wieder getroffen, die man so halt einfach ja seit Corona gar nicht mehr so oft gesehen hat, wie man sie vorher gesehen hat, was einem dann in dem Moment auch erst bewusst geworden ist. Fing an bei, ich glaube, den ersten, den ich getroffen habe, war tatsächlich Luca und dann den Gerald von Bama Urban Elements, der da das Sneaker Cleaning macht, beziehungsweise Sneaker Klinik. Da gleich mit David Teichert, dann viele Leute von Stores, zum Beispiel Overkill war irgendwie mit, keine Ahnung, voller Betriebsstärke, hatte ich das Gefühl, vor Ort. Shoutout an dieser Stelle auch an Quote, mit dem ich ganz kurz auf 1,50 Meter Abstand kuscheln konnte. Es war einfach toll. Ganz viele Stände mit sehr viel Liebe. Man sieht einfach nochmal, wie groß und kreativ dieses Sneaker-Game ist. Ob das jetzt Customizing ist, ob das bestimmte Produkte sind, die da so drumherum erzeugt werden. Kleine Basketbälle als Blumentöpfe und sowas dahingestellt. Ich fand das ganz cool. Das hat mich gefreut, das alles zu sehen. Sehr viel Apparel war da. Das ist auch ganz cool, dass sich das Ganze so ein bisschen auf Apparel auch mit verlagert hat. Viel Vintage, viele schöne Sachen da. Viele neue Leute kennengelernt, die auch Stände gemacht haben und einen ganz fantastischen Tag verlebt. Und tatsächlich, weil ich auch ein paar Mal darauf angesprochen wurde, ja, die tatsächliche Kellerverkleinerung hat stattgefunden, beziehungsweise der Keller ist genauso groß wie vorher, aber stehen jetzt weniger Schuhkartons drin.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, das ist eine Fernverkleinerung gewesen. Dafür bin ich nach Berlin gefahren. Nein, es ist natürlich so gewesen, dass ich glaube, so um die 60 Paar Schuhe mitgebracht hatte, die ich dann auch alle für einen, wie ich finde, sehr fairen Kurs, aka fast verschenkt habe, um dann aber auch einfach die Zeit zu haben, mit Errol und ein paar anderen Leuten ein bisschen zu quatschen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, so um die 40 Paare, vielleicht ein paar mehr verkauft. Ich glaube, 15 hatte ich am Ende noch dabei und die habe ich dann am Tag danach bei der Berliner Stadtmission vorbeigebracht, weil ich ja gesagt habe, so ich möchte mit einem leeren Kofferraum zurückfahren. Das ist bei den Spritpreisen auch ganz gut, weil man Gewicht einspart. Aber ja, war tatsächlich so der Grund, dass ich gesagt habe, so nee, ich will die Paare nicht. Ich will sie mir nicht wieder in den Keller stellen, um sie, keine Ahnung, bei irgendeiner anderen Gelegenheit bei einer anderen Gelegenheit zu versuchen, sie loszuwerden. Habe gedacht, vielleicht gibt es ein, zwei Bedürftige, die sich über ein paar neue Schuhe in Berlin und Umgebung freuen. Und ja, dann habe ich mich gefreut, auch die Rückreise nach Köln wieder anzutreten, bin da wieder und hatte einen schönen Dienstag. In Köln hatten wir einen Feiertag, ne? Das gab es in Berlin nicht, muss man jetzt auch ehrlicherweise dazu sagen.
Gab es in Berlin nicht. Aber du warst auf einer Messe, ich war am Meer, jetzt sind wir wieder erholt und frisch zurück. Ich ein bisschen mehr
Messe
erholt
und mehr.
Als du.
Der Sneakerpott, was?
Ja, genau. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Bevor wir in das Thema einsteigen, natürlich die obligatorische Frage nach dem, was sich an unseren Füßen heute befindet. Bei dir höchstwahrscheinlich was anderes als bei mir. Gab übrigens tatsächlich, seitdem wir das machen, noch nie eine Überschneidung. Das ist ja witzig. Und nicht,
wirklich?
Dass wir uns vorher halt mal absprechen würden, aber ich glaube, es gab noch keine einzige Überschneidung. Ich muss lügen, aber ich bin mir zu 72,8% sicher, dass ich recht habe.
Wenn du das sagst.
Was ist es denn heute geworden? Ich bin gespannt.
Das habe ich tatsächlich nochmal nachgeguckt. Ich habe letzte Woche schon asiatisch getragen. Das war ein Essex Gel Kayano. Und diese Woche gleich wieder. Und zwar einen Mizuno Wave Rider 10.
Okay, keine Überschneidung.
Okay, dann bin ich gespannt, was du trägst. Bei mir Mizuno, habe den Schuh netterweise zugeschickt bekommen. Und wie jeder weiß, stehe ich gerade sehr auf dieses Spät-90er, Früh-2000er Running. Schön grobes Mesh, gerne so shiny Obermaterial. In dem Fall ist es Silber, beziehungsweise fast so wie so ein Patent Leather, glänzend auch in Grau und Schwarztönen. Fantastischer Schuh.
Bomben-Shape vor allen Dingen.
Hab ihn direkt aus der Box geholt. Ich liebe den Shape, ich liebe dieses Paneling, ich liebe die Farben. Der Schuh sitzt unfassbar bequem, meine Herren. Und
ja, der ist super,
deshalb glaube ich, in den letzten Tagen kaum was anderes getragen. Wirklich tolle Überraschung. Vielen, vielen Dank. Und heute an meinem Fuß gewesen. Mizuno Wave Rider 10. Was hast du getragen?
Bei mir heute ebenfalls ein Runner. Allerdings ein anderer Klassiker. Und zwar ein Air Max 87 von und mit Putter. In dem Fall der Monarch, also der orange-braune, braun-orangene. Menschen mögen sich streiten. Wie war das damals nochmal bei diesem Bild im Internet? Ist das Kleid blau oder schwarz? Nee, was war das nochmal? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich glaube blau-weiß oder silber-grau.
Echt? Ach, ich habe keine Ahnung.
Waren zwei Farben.
sonst wird das Spiel auch gar keinen Sinn ergeben. Aber okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, genau, der ist es geworden. Was soll ich dazu noch sagen? Ist einer der Schuhe dieses Jahres. Hat einen unfassbaren Hype kreiert, das auch zu Recht. Wir haben in der letzten Episode bei Cop or Drop schon drüber gesprochen, dass ich ihn gedoubled habe. So gut finde ich ihn. Und mir ist letztens aufgefallen, dass ich auf den letzten 6 Instagram-Fotos diesen Schuh auf jeden Fall entweder an oder in der Hand habe. Oder er steht auf dem Boden. Also von daher merkt man schon, ich bin wirklich ganz großer Fan davon und freue mich auf all das, was da noch kommen wird. Und das ist auf jeden Fall noch einiges. Apropos freuen auf all das, was noch kommen wird. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Einleitung des eigentlichen Themas, weil ich freue mich sehr drauf und sehr darüber. Aber erstmal gebühren dir ein paar Worte.
Ja, geht mir ganz genauso. In der Footwear-Industrie einen Platz zu finden, ist ehrlicherweise gar nicht mal so schwer. Ne? Egal ob jetzt als Creator bzw. Creatorin auf der einen oder als Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin einer Brand, eines Retailers oder einer Agentur auf der anderen Seite, hat man zahlreiche Möglichkeiten, Sneaker und Streetwear und damit seine Leidenschaft zu seinem Beruf zu machen. Innerhalb der Industrie jedoch was ganz Eigenes, sowas ganz Neues zu schaffen, das ist nicht ganz so leicht, da man neben viel Knowledge auch auf so profane Dinge wie Zeit und Geld angewiesen ist. Nach seinem Ausstieg bei Adidas macht unser geschätzter Kumpel Till Jagler jetzt aber genau das. Nachdem er bereits seit 5 Jahren, unglaublich übrigens, wie die Zeit hier vergeht, mit Pacemaker auf die eigene Brand setzt, legt er jetzt noch einen nach. Neue Brand und eigener Schuh. Jetzt kann Till all das, was er in seiner eindrucksvollen Karriere bei New Balance, Adidas und mit Pacemaker gelernt hat, dort einfließen lassen und hat mit Flowers for Society nicht nur eine haptische Footwear-Brand kreiert, sondern bewegt sich auch in der digitalen Welt der NFTs. Schön also, dass er heute bei uns ist, um über all das zu sprechen, was gerade bei ihm los ist. Und das ist tatsächlich eine Menge. Herzlich willkommen, Till Jagler.
Ja, hallo Jungs.
Na?
Freue mich, bei euch zu sein.
Ja, schön, dass wir dich im Interview begrüßen dürfen. Aber bevor wir mit dir über die ganzen vielen neuen Projekte sprechen, über die sich natürlich zu sprechen lohnt, muss man natürlich erstmal ein paar Sätze zu den vergangenen letzten 12 Monaten sagen. Also Adidas war für dich, und das hast du ja immer wieder betont, auch eine Herzensangelegenheit. Jetzt hast du das Unternehmen verlassen. Klare und erste Frage natürlich, wie kam es zu dem Schritt?
Ja, das hat sich so ein bisschen angebahnt. Das war keine Ad-hoc-Entscheidung. Ich habe das natürlich mir gut überlegt und sicherlich war das auch ein Prozess, der, ja, ich glaube sogar fast 2 Jahre gedauert hat. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, wo ich sein möchte in 5 oder 10 Jahren und wusste, dass meine Zukunft sicherlich nicht in Franken sein wird und ich wollte unbedingt auch wieder dichter an meine Familie ran. Ich wollte wieder nach Hamburg und wollte aber auch mir selber was aufbauen. Im Prinzip war so der Schlüsselmoment zu meinem 40. Geburtstag, wo ich mir halt ganz klar die Frage gestellt habe, okay, alles klar, wo willst du sein, wenn du 50 bist? Die Frage habe ich mir ganz deutlich damit beantwortet, dass ich wahrscheinlich nicht mehr in Nürnberg sein werde oder in Herzogenaurach. Und dann habe ich mich eigentlich so ein bisschen damit beschäftigt und auch auch so ein paar Möglichkeiten links und rechts mal gecheckt. Und habe aber dann auch für mich festgestellt, dass es für mich eigentlich keine Brand gibt, jetzt auf jeden Fall nicht zu dieser Zeit nach Adidas, wollte mir da selber treu bleiben, auch meinen Leuten und meiner Community so ein bisschen treu bleiben und habe dann den Weg in die Selbstständigkeit gewählt, was sicherlich so ein paar schlaflose Nächte mir bereitet hat, aber sich jetzt sehr, sehr gut anfühlt.
Jetzt ist so ein Abschied natürlich immer hochemotional und du hast ja uns alle auch über Social Media mitgenommen, wie die letzten Tage so waren. Aber man sieht ja trotzdem immer nur ein paar Bilder, ein bisschen Video, ein bisschen Text. Erzähl nochmal, beziehungsweise nimm uns nochmal mit, wie waren die letzten 24, die letzten 48 Stunden in Herzogenaurach, was da so passiert?
Ja, in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, kriege ich tatsächlich wieder so einen kalten Schauer, der mir über den Rücken läuft. Es war, ich glaube, somit der emotionalste Moment oder die emotionalsten Wochen meines Lebens. Jetzt mal natürlich private Sachen ausgeklammert. Aber ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, habe es im Prinzip als allererstes meinem Chef erzählt. Und es war super emotional. Wir lagen uns im Prinzip heulend in den Armen. weil wir natürlich auch über eine berufliche Beziehung hinaus sehr viel aufgebaut haben und ja, das so ein bisschen natürlich jetzt so zumindest mal beruflich so auf jeden Fall mal der Moment war, wo wir es auf Pause gesetzt haben. Und es hat schon, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr wehgetan und es hat mich komplett auch aus der Bahn geschmissen, weil ich danach natürlich mit meinem Team gesprochen habe. Ich hatte mein Team ja sitzen in 4 Creation Centers, also in Portland, Shanghai, Tokio und Herzogenaurach. Ich habe zuerst mit den Leuten aus Herzogenaurach gesprochen, was ultra krass war, weil ich natürlich auch hier über eine berufliche Beziehung natürlich auch sehr viel Freundschaften aufgebaut habe. Ich würde fast sagen, Leute Teil meiner Familie geworden sind über die Jahre. Und ja, da ist sicherlich eine Beziehung entstanden ist, die man ja gar nicht so richtig erklären kann. Ich glaube, jeder hat vielleicht auch in seinem eigenen Umfeld solche Momente schon erlebt, ob das jetzt im Sport war oder ob das im Beruf war oder ob das vielleicht sogar im privaten Leben ist oder war. Und ja, es war ultra krass und im Prinzip war es so, dass wir über bestimmten Zeitraum von 4 Wochen immer wieder uns aufgerafft haben und uns irgendwie dann gesagt haben, okay, alles klar, wird schon werden. Und dann hat einer irgendwas gesagt und dann sind wieder alle ins Heulen ausgebrochen.
Ja, glaube ich. Ja.
Und das Krasseste war im Prinzip der Abschied von meinem Team aus Tokio, was mir auch, glaube ich, für ewig im Kopf bleiben wird. Weil da merkt man halt dann auch, was man gemacht hat, ne, in dem Laden und was man sich da aufgebaut hat. Und wie gesagt, das geht weit über Schuhe bauen hinaus, sondern am Ende des Tages hat man Freundschaften aufgebaut und das ist das, was zählt. Und logischerweise hat das natürlich am meisten wehgetan, als man dann auch für sich selbst die Entscheidung getroffen hat, dass man das wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag haben wird.
Also ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor. Gleichzeitig freut man sich wahrscheinlich irgendwie auf die neuen Dinge, die kommen. Gleichzeitig lässt man natürlich was hinter sich und in deinem Falle ja auch nicht nur ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht nicht mal nur ein paar Jahre, sondern halt tatsächlich auch eine große Legacy. Du warst natürlich auch immer irgendwie Spokesperson fürs Unternehmen, gewollt wie nicht gewollt vielleicht, aber du warst auf jeden Fall immer da draußen und hast sehr viel auch über die Dinge erzählt, die du machst, die das Team macht, die aber auch die Brand macht. Dass das jetzt nicht mehr da ist, hat viele natürlich auch erstmal ein wenig verunsichert. Was passiert mit Adidas? Was haben die da vor? Haben die den Till Jager jetzt einfach rausgeworfen? Was machen die da? Oder ist der Till Jager von alleine gegangen? Jetzt hast du schon gesagt, du hast dir die Frage gestellt mit dem 40. Geburtstag, wo sehe ich mich in 50 Jahren? Hat sich das in diesen Wochen jetzt, die seitdem vergangen sind oder auch jetzt schon den paar Monaten, hat sich das als richtiger Schritt herauskristallisiert? Hat sich das bisher soweit bewahrheitet oder gab es auch Momente, wo du gedacht hast, okay, kann ich vielleicht die Kündigung nochmal zurückziehen beziehungsweise können wir vielleicht nochmal drüber sprechen oder wie war das?
Ja, gut, das hätte ich ja niemals gemacht. Ich habe mir das ja reiflich überlegt und sicherlich gibt es den einen oder anderen Tag, wo man gerne bei gewissen Milestone-Meetings dabei wäre und ich bin natürlich sehr, sehr gut connected noch mit dem Team und will natürlich dann auch gerne helfen und will mal mich einbringen und die Leute unterstützen. Aber ich, wie gesagt, ich habe für mich die Entscheidung getroffen und ich bin da auch ein Überzeugungstäter. Wenn ich dann einmal die Entscheidung treffe, dann ziehe ich das meistens auch durch. Für mich ist es halt so, dass ich eigentlich ja immer mein Leben lang in einem festen Angestelltenverhältnis war. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich ja auch Pacemaker gründen durfte in meiner Adidas-Zeit und habe da im Prinzip natürlich schon so ein bisschen so den Hauch der Selbstständigkeit irgendwie gespürt, aber logischerweise nicht in der letzten Konsequenz. Und logischerweise ist es so, dass du jetzt natürlich ein bisschen anders schläfst, ne? Nicht mehr ganz so tief schläfst wahrscheinlich wie vorher. Du hast so gewisse Gedanken, die du natürlich vorher nicht gehabt hast, weil natürlich, wenn du in diesem sehr sicheren Hafen vor Anker liegst, da kann nicht viel passieren. Ja? Du kannst eigentlich keinen Fehler machen, der so groß ist, dass das Unternehmen gefährdet ist, weil das Unternehmen einfach so viel Substanz hat. Und jetzt ist es halt einfach komplett anders. Ja? Jetzt ist es im Prinzip alles, was ich tue, hat halt entweder schlägt es halt 100% in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Also entweder in die positive oder in die negative. Und das ist natürlich schon ein gewisses Wagniskapital, was man da investiert. Also tatsächlich auch monetär investiert, aus den eigenen Ressourcen heraus oder aus den eigenen Ersparnissen heraus. Aber ich, wie gesagt, ich bin da ein Überzeugungstäter und habe ja tiefstes Vertrauen auch in mich selbst und in meine Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und dementsprechend weiß ich, dass es so ein bisschen kalkulierbares Risiko war und immer noch ist. Und ich freue mich halt einfach jetzt über die Situation, dass ich morgens im Prinzip hier in Hamburg aufwache, eine Runde um die Alster laufe, dann noch ein paar Kaffee trinke und eigentlich den Tag so gestalten kann, wie ich das möchte. Sicherlich muss man sich neu organisieren, aber da bin ich, glaube ich, ganz gut drin. Bin auch relativ diszipliniert. Das heißt, am Ende des Tages hat sich nicht ganz so viel verändert, nur dass man halt einfach kein festes Büro mehr hat und hier irgendwo an irgendwelchen Bootstegen abhängt. Ja,
ja, das zeigt sich auch ganz gerne mal, dass du dein Büro gerne überall hast. Ja, ja.
Das Bier Vorfiel ist auch ganz groß geworden in der Zeit, aber ich feiere halt einfach die Stadt, ich feiere die Leute, ich feiere jetzt meine neue Flexibilität und Freiheit und habe im Prinzip jetzt auch in diesem kurzen Zeitraum jetzt schon so viel gelernt und so viele neue Leute kennengelernt, dass ich einfach sagen kann, dass ich jetzt für mich auch unheimlich viel mitgenommen habe jetzt schon. Und natürlich ist so eine Lernkurve dann auch, wenn du irgendwas 11 Jahre machst, nicht mehr ganz so steil, wie als wenn du halt neu anfängst. Und darüber bin ich halt sehr dankbar. Ich habe das Privileg, dass ich einfach mir so ein bisschen Puffer angespart habe, dass ich jetzt da natürlich so ein bisschen entspannter das ganze Ding angehen kann und freue mich halt einfach auf die Zukunft jetzt und glaube aber dennoch, dass ich auch mit der Historie bei Adidas natürlich jetzt auch die guten Sachen, die ich da mitnehmen konnte, einfach jetzt auch in die neuen Projekte einfließen lassen kann und darüber bin ich sehr dankbar.
Jetzt weiß man aber natürlich auch, wenn man deine Sachen verfolgt, du steckst da sehr viel Herzblut rein. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Dinge nicht einfach so super gut am Ende funktioniert haben, die vielleicht auch nochmal den Schritt unterstützt haben, dass du sagst, okay, wird jetzt mal Zeit, was Eigenes zu machen. Oder ist die Interpretation da ein bisschen aus der Luft gegriffen?
Ja, also ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ne? Selbstverständlich bin ich ja am Ende des Tages Angestellter eines Unternehmens gewesen. Und habe immer wieder auch in ganz vielen Situationen erlebt, dass ich aus meiner Motivation heraus, aus meiner Vision heraus, aus meiner Kreativität heraus gerne noch weiter gepusht hätte, die Projekte weiter gepusht hätte, vielleicht ein bisschen progressiver in den Markt gegangen wäre, ein bisschen progressiver Schuhe gebaut hätte, ein bisschen progressiver kommuniziert hätte. Und da muss man natürlich dann auch akzeptieren und respektieren, dass man einfach nur Angestellter eines Unternehmens ist, ja, und da natürlich auch eine gewisse Rolle zu erfüllen hat. Und das hat mich natürlich auch immer wieder so ein bisschen beschäftigt, nachhaltig beschäftigt auch, weil ich ja auch ein absoluter Überzeugungstäter bin und will natürlich die Leute auch begeistern und weiß ja auch, dass die Leute in irgendeiner Art und Weise mich mit den drei Streifen assoziiert haben. Ich habe es ja nicht nur auf meinem Instagram-Kanal gesehen, wo ich unendlich viele DMs gekriegt habe zu Produkten, die ich ja gar nicht zu verantworten hatte teilweise. Aber die Leute haben halt schon dann irgendwie den Weg zu mir gewählt, weil ich natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich so mit am offensivsten damit umgegangen bin, auch auf Social Media, was natürlich Fluch und Segen ist zugleich. Aber ich habe für mich halt gemerkt, dass ich am Ende des Tages auch nur eine Nummer bin, ja, und ich wollte immer mehr sein, ich wollte mehr Impact haben, ich wollte mehr Impact auf die Kultur haben, ich wollte mehr Impact auf Produkt haben. Es ist nicht so, dass ich das nicht hatte, ja, also ich war im Prinzip über 11 Jahre im absoluten Schlaraffenland, ja, ich konnte im Prinzip mir ja in den letzten 2 Jahren mir selber einen Job geben, mir ein Team aufbauen, hatte eine absolute Wildcard, natürlich in Anführungsstrichen, aber bin da super klar gekommen, war auch sehr respektiert, bin bis heute noch sehr, sehr gut befreundet mit sehr vielen Leuten im Unternehmen. Aber es war halt nicht mein Unternehmen. Ja, und das muss man natürlich dann irgendwann auch einsehen, auch wenn es hier und da einfach unangenehm ist, ja, weil man natürlich dann auch einfach mit aller Macht erfolgreich sein möchte und die Leute begeistern möchte. Und wenn dann halt einfach ein Kollege das anders sieht, dann muss man das halt, oder eine Kollegin das anders sieht, dann muss man das halt akzeptieren, ja. Und das konnte ich gut, aber ich habe immer wieder in mir gemerkt, dass das Unternehmen halt einfach viel besser performen könnte, wenn man einfach die Struktur ein bisschen anders aufsetzt, andere Leute vielleicht in die Verantwortung holt und vielleicht ein bisschen weniger Bürokratie walten lässt, schnellere Entscheidungen trifft. Also da bin ich halt immer so ein bisschen gefangener gewesen in einer großen Corporation. Wie gesagt, ich bin da ganz gut zurechtgekommen und habe die Situation natürlich auch einfach für mich, glaube ich, so gut wie möglich genutzt. Aber am Ende des Tages musste ich natürlich da auch eine Rolle spielen und auch Schuhe bauen, die ich nicht gefühlt habe und Sachen machen, die ich vielleicht nicht so gefühlt habe, weil ich halt einfach Angestellter war. Und ich glaube, ich habe dann auch das erste Mal darüber nachgedacht, was würde denn passieren, wenn ich jetzt wirklich diese 60, 70, 80 Stunden, die ich da gebuckelt habe über 11 Jahre, wenn ich das halt machen würde für ein Projekt, wo ich halt einfach ein bisschen mehr im Driver Seat sitze. Ja, und das machen wir jetzt. Und man sieht halt jetzt schon nach 3 Monaten, dass man im Prinzip eine komplette Brand auf die Straße bringt mit einer Handvoll Leuten. Ja, und das ist alles nur basiert auf Passion, Leidenschaft, Hands-on-Mentality, eine Can-Do-Mentality und einfach gute Leute und Team-Spirit und eine gewisse Energie, die daraus entsteht. Ja, und das habe ich immer wieder auch bei Adidas gesagt und habe da auch mit Energy, glaube ich, gute Projekte in die Bahn geschossen in den letzten 2, 3 Jahren. Da kommt jetzt noch einiges. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass Matrix-Organisationen sich ab und zu mal hinterfragen müssen, ob das noch das richtige Setup ist in einer schnelllebigen Marktumgebung. Und ja, für mich haben die Mühlen so ein bisschen zu langsam gemahlen. Ne? Das, glaube ich, trifft es ganz gut auf den Punkt. Ich wollte schneller und ich wollte mehr und ich wollte ab und zu auch mit dem Kopf durch die Wand, was viele Leute gut fanden im Unternehmen, viele Leute nicht so gut fanden im Unternehmen. Was mich aber am Ende des Tages auch dahin gebracht hat, wo ich am Ende des Tages war. Aber natürlich ist es nicht der Weg, den man politisch wahrscheinlich hätte wählen sollen. Ja, und dementsprechend habe ich halt für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das jetzt selber machen möchte im eigenen Unternehmen.
Bevor wir zu Flowers for Society kommen, deiner neuen Brand, was uns auf jeden Fall noch interessieren würde, wäre, ob du vielleicht mal so 1, 2 Highlights rauspicken kannst. Du hast ja auch gerade schon gesagt, da kommt auch noch ein bisschen was von den Dingen, die du angestoßen hast. Aber du hast natürlich über, weiß ich gar nicht, wie viel. Hast du mal gezählt, wie viele Projekte es gewesen sind, die du gemacht hast für Adidas?
Nee, ich habe es nicht gezählt. Ich habe es letztens auch irgendwo in einem Interview wieder gesagt und ich habe es wieder fast vergessen. Ich habe ja über 4 Jahre lang alle Lifestyle-Konzepte für Adidas verantwortet. Und da kannst du dir vorstellen, dass wir in einem Halbjahr so ungefähr 30, 35 Projekte hatten, die alle auf neue Schuhe abgezielt haben.
Kann man sich da mal hochrechnen?
Kann man sich hochrechnen. Und dann waren es natürlich dann logischerweise jede Saison waren es ungefähr 3.000, 4.000 Artikel. Und dann
da kommt eine Menge zusammen.
Genau, innerhalb dieser oder Teil von diesen Artikeln waren natürlich auch sehr viele Kollaborationen. Also ich weiß nicht, wie viel, ja, ich weiß nicht, wie viel Artikel ich kreiert habe in meinen Teams, aber ich glaube, dass es nicht viele Leute im Adidas-Haus gibt, die mehr gemacht haben und auch vor allem, die mehr Schuhe verkauft haben.
Und wir haben da ja auch solche Sachen wie Flux, wir haben NMD, A2ZX-Reihe, auch Bad Bunny Collab. Also da ist ja sehr viel passiert, auch eine ziemlich große Klammer, eine ziemlich weit gefasste Klammer. Ich weiß, es ist schwierig, ne, harte Frage, aber wenn du so 1, 2, 3 Highlights rauspicken müsstest, was ist dir vor allen Dingen sehr, sehr wichtig und am Herzen gelegen, also nicht nur damals, sondern auch jetzt rückblickend heute?
Ja, also für mich ist das Wichtigste oder der größte Erfolg, den ich feiern durfte im Hause Adidas, waren die Menschen, waren die Leute, waren die Teams, die ich führen durfte, die ich zusammenbauen durfte. Ich habe Leute gesehen, die kamen als Praktikant ins Unternehmen und sind jetzt Director-Level. Ich durfte ihnen helfen, dahin zu kommen. Ich durfte sie formen, ich durfte sie entwickeln. Ich durfte ihnen zur Seite stehen, ich durfte deren Mentor sein. Und das gibt mir am meisten und das ist auch das, was ich gerade zurückbekomme. Also keiner sagt, ey, das war ein super Schuh, den du da gebaut hast. Ja. Tendenziell sind es aber die Leute, die sagen, ey, vielen Dank für alles, was du getan hast. Und das ist im Prinzip für mich so der größte Erfolg. Ja, der steht über allem. Und dann natürlich produktspezifisch gibt es halt einfach sehr viele Sachen, die mir nachhaltig im Kopf geblieben sind. Ich glaube, so angefangen hat die ganze Nummer mit Flux, was, glaube ich, in Europa ein absoluter Gamechanger war für Adidas. Und nicht nur, was den Marktanteil angeht, sondern auch viel mehr, dass Adidas in dem Jahr verstanden hat, wie Produktmarketing funktioniert und auch Wirtschaftspsychologie. Ja, also man hat das erste Mal darüber nachgedacht, wie inkubiert man ein Produkt, wie distribuiert man ein Produkt, wie sind die Lebenszyklen. Also im Prinzip klassisches Franchise-Management, ohne dass man damals den Namen kannte. Aber damit fing im Prinzip alles an und dann haben wir NMD gebaut, Ultra Boost, Yeezy. Und da fing ja im Prinzip dann in 15, 16, 17 an, die ganze Maschinerie wirklich auf allen Zylindern zu laufen. Wir hatten Boost, wir hatten Palais, wir hatten, wie gesagt, Ultra Boost ja tendenziell als Lifestyle-Produkt und nicht als Running-Schuh. Und so, glaube ich, was man da gesehen hat, wie sich ein ganzes Unternehmen, ja, ein DAX-Unternehmen, muss man ja dazu sagen, ein DAX-Unternehmen, wie schnell sich ein DAX-Unternehmen dann auch gewandelt hat und wie viel da auch gelernt wurde und wie sich die Teams verändert haben und die Struktur verändert hat, aufgrund dieses Erfolges. Das war schon sehr, sehr schön zu sehen. Ja, es war auch auf jeden Fall eine Genugtuung, das zu sehen und ein Riesenerfolg. Und dann glaube ich aber, dass jetzt so in der Retro-Perspektive, glaube ich, die größten Erfolge jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren gefeiert wurden, mit halt guten Kollaborationen, guten Programmen wie A2ZX, du hast gerade angesprochen, 26 Buchstaben, 26 Projekte, wenn man sich mal überlegt, dass das alles nebenbei passiert ist, mit dem kleinsten Team, was es bei Adidas gab, ohne Budgets, alles nach Feierabend, ja, 26 Verträge zu schließen, oder fast 26, wir haben glaube ich 18 Kollaborationen, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, super, weil wir auch dann mit dem Energy-Team damals dem Unternehmen gezeigt haben, wie viel Wert ein Narrativ ist, ja, also eine übergeordnete Marketing-Story, die dann halt natürlich unterteilt ist in 26 Einzelprojekte. Selbstverständlich ist es nicht einfach, im Prinzip 26 Projekte zu machen, die ultra stark sind. Ja, es gab sicherlich auch stärkere und schwächere. Aber es, was ich immer wieder sage, man muss es ja nicht nur aus der Heat-Perspektive sehen oder aus der Resell-Perspektive oder aus der Hype-Perspektive, sondern man muss es ja im Prinzip als Betriebswirt und als Geschäftsmann muss man es natürlich auch aus der Betrachtungsweise sich anschauen, wie man versucht hat, ein Unternehmen weiter zu formen, ja, zu verändern, zu formen, gewisse Denkanstöße zu geben, um halt natürlich das Unternehmen langfristig und nachhaltig so aufzusetzen, dass es in der Zukunft auch erfolgreich sein kann. Ja, weil wenn du immer nur im gleichen Saft schmorst, ja, dann wird es halt relativ schnell passieren, dass die Marke halt nicht mehr heiß ist. Und auch da, ja, gab es auch Negativerfahrungen. Ja, also wir haben im Prinzip in einem starken Jahr, wo Superstar, der einer der größten, oder ich glaube der zweitgrößte Schuh weltweit war, Stan Smith einer der größten Schuhe war, NMD einer der größten Schuhe war, 350 einer der größten Schuhe war im globalen Sneakermarkt. Das heißt, wir hatten in den Top 10, glaube ich, oder in den Top 5 hatten wir 4 Schuhe, oder in den Top 6 hatten wir 4 Schuhe. Und haben uns da auch so ein bisschen ausgeruht. Ja? Und das ist auch interessant zu sehen in der Retro-Perspektive, dass man halt immer weiter pushen muss und immer weiter innovativ bleiben muss und immer weiter auch sich selbst challengen muss, das Team challengen muss. Und man kann sich halt nicht auf den Lorbeeren ausruhen, weil dann geht es ganz schnell, dass du von einem Marktanteil in Europa im Frauenmarkt von 42% auf 8% runtersackst, ja, weil du einfach den Zug verpasst, ja, und einfach dir ein bisschen zu lange auf die Schulter geklopft hast. Und das sind alles so Erfahrungen, die ich gesammelt habe, als auch natürlich dann in dem Fall als Geschäftsmann, die ich nicht missen möchte, ja, weil man aus Fehlern, glaube ich, lernt man am meisten. Und wie gesagt, ich habe aber das Glück, dass, glaube ich, die Hitrate, was positive oder was erfolgreiche Projekte angeht, recht positiv war. Und darüber bin ich halt sehr, sehr stolz und bin da auch meinem Team extrem dankbar, dass mein Team halt immer wieder mitgezogen ist, ja, weil ich bin natürlich dann auch schon ein Typ gewesen, der teilweise natürlich auch so ein bisschen überdreht hat. Ja, also in den Anforderungen, in der Erwartungshaltung hatten wir, glaube ich, die Latte lag bei uns am höchsten, würde ich mal sagen.
Ein Overpacemaker sozusagen.
Ja, also ist es am Ende des Tages ja tatsächlich dieses Mindset, ja. Und wir haben uns halt nie mit wir haben uns nie zufrieden gegeben. Wir wollten immer die besten Präsentationen abliefern. Wir wollten immer die besten Sell-in-Meetings abhalten. Wir wollten immer die besten Konzepte pitchen. Wir wollten immer die besten Produkte bauen. Wir wollten immer das Produkt finishen, ja. Wir sind immer ins Detail gegangen. Wir wollten immer die beste Shoebox haben. Wir wollten immer das beste Wrapping Paper haben. Und das ist, glaube ich, so eine Mindset-Nummer, die, glaube ich, musst du in dir tragen. Und wenn du sie nicht in dir trägst, dann hat aber auch so ein Unternehmen Problem. Ja, das Unternehmen braucht, also gerade Corporate-Strukturen brauchen halt Leute, die so ein bisschen positiv bekloppt sind und die halt 100% hinter der Company stehen. Weil nur dann kannst du gewinnen. Ja, wenn du jetzt einfach nur Leute hast, die Dienst auf Vorschrift machen und bloß nichts sagen, weil sie dann anecken könnten und vielleicht weniger schnell Karriere machen könnten, dann wirst du vielleicht weniger, ich sag mal, heated conversations haben, ja, in Meetings. Und es wird, alle gehen um 17 Uhr nach Hause, aber du wirst halt nicht erfolgreich sein. Ja, und das ist geil gewesen bei uns, weil wir haben eine sehr gute Streitkultur gehabt, wir haben eine super Feedbackkultur gehabt mit meinem Chef, mit dem Torben. Ja, der hat mir Sachen an den Kopf geschmissen, aber mit einem Lächeln, die ich sehr, sehr gerne aufgenommen habe, ja, und dann versucht habe zu verwandeln. Und wir hatten eine geile Atmosphäre und einen geilen Team-Spirit und darüber bin ich halt mega stolz, weil das entsteht natürlich auch nicht aus dem Nichts, sondern entsteht über eine gewisse Zeitperiode und hoffe einfach, dass man gewisse Sachen mitgeben konnte den einzelnen Leuten, die jetzt wieder dann Teams führen und Teams aufbauen und Teams leiten werden. Und ich hoffe, dass der eine oder andere Wert oder beziehungsweise die ein oder andere Führungsmentalität beziehungsweise Attribute irgendwie weitergeführt werden, weil ich glaube, es war vieles gut, was wir zusammen aufgebaut haben.
Staus auf einer Autobahn sind eine ziemlich nervige Angelegenheit. Und ich habe mal irgendwo gelesen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist schon ein paar Jahre her, dass Staus sich dann am besten auflösen, wenn mindestens 10% der Autofahrer als so ein disruptive Element unterwegs sind, wenn sie im Zickzack fahren, weil nur dann treibt sich dieser komplette Stau voran. Und du hast es gerade angesprochen, Till, dass es halt in so Matrix-Systemen, in Unternehmen auch Leute braucht, die, oh ja, das war eine Überleitung, Freunde, die einfach auch ein bisschen was wagen, die sich nicht in diese Struktur eingliedern, die eben auch andere Wege gehen wollen, um eben auch der gesamten Company nach vorne zu helfen. Ist mir gerade so dieses Beispiel gekommen, dass es das auch an ganz anderen Stellen noch gibt, dass es einfach diese Elemente braucht, um einen Erfolg zu haben, um weiterzukommen. Und so wie du es beschrieben hast, klang das für mich irgendwie gerade sehr danach, ne? dass man da auch so seinen Weg gehen muss und manchmal auch gegen eine Wand rennen muss oder manchmal auch ein etwas lauteres Gespräch führen muss, aber halt einfach für seine Dinge kämpfen muss, damit man entweder schnell aus dem Stau rauskommt oder damit man am Ende des Tages auch so an seine Ziele kommt einfach, ne?
Ja, ich meine, ich glaube, es kann jeder auch selber irgendwie ein Stück weit auf sich selbst transportieren, ja, oder reflektieren. Wenn jemand entweder ein Sportteam zusammensetzt oder ein Team in einem Unternehmen zusammensetzt, dann brauchst du ja nicht 10-mal das gleiche Skillset. Ja, du brauchst halt Diversität. Ja, du brauchst dann komplementäre Teamstruktur. Ja, und ich war halt einfach derjenige, der ab und zu mal ja einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, was aber ja häufig auch zu extremst Erfolgen geführt hat, ja, wie zum Beispiel Arizona Iced Tea in New York City, ja, wo das Dreiviertel des Unternehmens dagegen war. Wir haben es trotzdem gemacht, nachdem ich das grüne Licht gekriegt habe von unserem damaligen CMO und einem General Manager, und wir haben das Internet durchgebrochen, ja, und auf einmal war alles wieder gut, ja, und auf einmal standen die Leute halt auf der Bühne und haben gesagt, was war ein geiles Projekt, ja,
und dann wussten sie es alle vorher schon, halt
ja, genau, da waren alle dabei bei der Planung, bei der Umsetzung. Nee, aber das ist, ich glaube, das brauchst du halt in jeder gesunden Teamstruktur, ja, du brauchst halt Leute, die vorangehen, du brauchst Leute, die ein bisschen im Hintergrund sitzen, die im Prinzip den ganzen Dreck, der vorne gemacht wird, irgendwie aufsaugen. Ja, du brauchst Leute, die kreativ sind. Du brauchst Leute, die organisatorische Stärken haben. Du brauchst halt einfach Diversität. Ja, du brauchst auch ganz wichtig, ja, weil das ja auch eine sehr sehr aktuelle Konversation ist. Du brauchst auch vor allem Diversität in Bezug auf Kultur. Ja, du brauchst speziell in einem globalen Setup, weil ich war ja immer in der globalen Organisation bei Adidas, du brauchst halt Leute, die aus Amerika kommen. Du brauchst Leute, die Hip-Hop verstehen. Du brauchst Leute, die Basketball verstehen. Du brauchst Leute, die Musik verstehen. Du brauchst Leute, die Youth Culture verstehen. Du brauchst Leute, die ja, die wahrscheinlich genau das wissen, was du selber nicht weißt. Ja, und das hat meine Oma schon gesagt, sieh zu, dass du nicht der schlauste Mann im Raum bist. Ja, weil dann machst du einen Fehler. Ja, umgib dich mit Leuten, die die im Prinzip komplementär zu dir sind, die additiv sind. Ja. Und das habe ich versucht immer zu pflegen und habe, glaube ich, immer extrem starke Teams aufgebaut für Adidas in jeder Funktion. Und darüber bin ich stolz und das ist für mich auch im Prinzip das, was unter dem Strich steht.
Am Ende war es dann tatsächlich so, dass du, als du aus dem Unternehmen dann dich verabschiedet hast, glaube ich, relativ schnell in Instagram Stories zum Beispiel dich mal mit einem New Balance Schuh zum Beispiel gezeigt hast, auch mit ganz anderen Marken, was man so gar nicht mehr erstmal gewohnt war. Und wo, ich will nicht in deine DMs reingucken, wie viele Leute gesagt haben, so, okay, er geht zu New Balance zurück. Okay, nein, ich glaube, er geht zu BMW. Nein, er wird bestimmt das machen. So, also ich glaube, da werden ganz viele Leute über das, was du gezeigt hast, auch angefangen haben, in irgendwelche Spekulationen zu verfallen. Du hast was komplett anderes gemacht. Es war ein paar Monate gefühlt, was das Berufliche betrifft, dann erstmal ruhiger. Man hat aus deinem Privatleben versuchen können, zumindest irgendetwas abzuleiten. Aber es ist dann doch was ganz anderes und auch was ganz Eigenes geworden. Und bevor wir tiefer in Footwear und Kryptos eintauchen, da gibt es zum einen, Amadeus hat es schon angesprochen, Flowers for Society und es gibt den Garden of Comfort. Till, erklär erstmal, was ist was, was soll was sein, was willst du zu was aufbauen?
Ja, also es ist eine neue Footwear-Brand. Also allererstes Ordnungskriterium ist eine Sneaker-Brand und ich habe mich relativ viel beschäftigt mit der Kryptowelt und mit NFTs und mit der ganzen digitalen, mit den digitalen Marktplätzen und digitalen Produkten und habe immer eigentlich am Kopf gehabt, dass wenn ich mal rausgehe, würde es mir ja relativ leicht fallen, eine Sneaker-Brand zu gründen, ja, weil ich exzellente Kontakte habe zu Factories, ich habe exzellente Kontakte zu Media, ich habe exzellente Kontakte zu Design, ich habe exzellente Kontakte im Prinzip in alle Richtungen, ja, über die 20 Jahre Sneaker-Industrie. Und das war für mich so ein bisschen zu flach, ja, einfach nur eine Sneaker-Brand gründen, weil ich habe mir so überlegt, das kann es nicht sein im Jahre 2022, dass du halt eine Sneaker-Brand so baust, wie man sie eigentlich hätte vor 20, 30, 40 Jahren bauen können schon. Ja? Und habe mich dann im Prinzip ein bisschen belesen und schlau gemacht und habe ganz lange die Märkte observiert und auch analysiert und studiert und bin dann auf die Idee gekommen, dass ich, die ursprüngliche Idee war, dass ich eine basisdemokratische Sneaker-Brand gründen möchte mit 20.000 Co-Foundern. Okay. Das ist aber leider in Deutschland nicht umsetzbar.
Aber da sprechen wir das von Flowers for Society. Ne?
Okay. Die Brand heißt Flowers for Society, Abkürzung FFS. Und das ist halt, wie gesagt, in einem ersten Ordnungskriterium eine Sneaker-Brand. Aber diese Sneaker-Brand wird in einem geschlossenen Ökosystem leben. Das heißt, du bekommst im Prinzip Zugriff auf Produkt, nur wenn du Teil der Community bist. Ja, okay. Also ich kam aus dem Problem heraus, dass ja heutzutage die Leute, die ein Fan von einem Schuh sind und von einer Collab sind, die kriegen ja das Produkt nicht mehr. Ja, weil halt irgendwelche Bots die Produkte wegkaufen, man tendenziell leer ausgeht und dann halt auf dem Zweitmarkt sehr, 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 sehr viel Geld investieren muss, um dieses Produkt zu bekommen. Ja. Und das war mir immer ein Dorn im Auge. Das war mir schon damals ein Dorn im Auge und ich habe immer versucht, das irgendwie zu lösen. Und habe halt immer von Ökosystemen gesprochen, von Closed Ecosystems. Und habe aber nie so richtig die Antwort gefunden, wie man das macht. Und dann ist im Prinzip mir die Idee gekommen, dass man es ja lösen könnte über NFT Utility Rights. Das heißt, Flowers for Society ist ein Sneaker-Brand. Und mit dem Kauf des ersten Sneakers, dem Seed One, bekommst du als Geste von Flowers for Society einen der originalen, also der OG-NFTs geschenkt. Diese NFTs sind im Prinzip ein Schlüssel zu allem, was passiert in den nächsten 100 Jahren. Ja, das heißt, wenn wir irgendwann eine Oshun-Podcast-Collab machen, kriegst du sie nur, wenn du halt einfach diesen Schlüssel hast in Form eines NFTs. Und jetzt ist es halt so, dass natürlich die Logik hinter NFTs ist, dass NFTs an Wert gewinnen. Ja, das heißt, die Sneaker-Brand hat natürlich heute einen gewissen Wert. Ja, dieser Wert wird aber natürlich 10, 50, 100 Mal so hoch sein in 2, 3, 4, 5 Jahren. Das heißt, die NFTs werden natürlich dann dementsprechend, ja, wenn wir jetzt mal über eine sehr begehrliche oder begehrte Kollaboration sprechen, gehandelt werden können. Das heißt, wenn Simon jetzt am Samstag den Seed One kauft und diesen NFT hat, wird das der Schlüssel sein zu allen zukünftigen Kollaborationen, Limited Editions, vielleicht auch irgendwann anderen Produkten über Sneaker hinaus. Und wenn er jetzt sagt, okay, alles klar, diese Kollaboration gefällt mir nicht, aber es ist trotzdem ein riesengroßer Demand im Markt, kann er halt diese Utility Rights entweder nur einmalig verkaufen oder halt irgendwann, wenn er gar keinen Bock mehr drauf hat, den NFT halt vertraden, also verkaufen. Ja, das heißt, am Ende des Tages ist das ein Versuch, Leute erstmal zu bevorzugen, ja, also Bots zu eliminieren, echte Menschen in den Vordergrund zu stellen, Community-Loyalität in den Vordergrund zu stellen, um dann natürlich auch idealerweise alle Leute, die am Anfang dabei sind, monetär partizipieren zu lassen. Mhm.
Till, wie viele dieser NFT, beziehungsweise wie viele dieser Seed One wird es geben? Und ist dieser Markt dann geschlossen oder kannst du auch irgendwann sagen so, nö, mit dem C2 oder mit irgendeinem anderen Produkt werde ich auch ein NFT verbinden und somit den Markt wieder ein bisschen auch regulieren?
Ja. Und was kostet also, das auch?
Also es ist ja auch so ein Ding, ne? Ich komme ja immer aus einer Problemstellung heraus und die Industrie ist halt leider so, dass so viel produziert wird, dass im Prinzip ja mindestens ein Drittel zerstört wird, verbrannt wird in Factories, Leftover in Milliardenhöhe entstehen. Und ich habe gesagt, ich will nur das produzieren, was auch bestellt wird. Das heißt, im Prinzip am 6. geht erstmal so ein Vororder oder so ein Pre-Sale-Window auf. Und da kann im Prinzip jeder, der dabei sein möchte, kann einen Schuh vorordern. Ja, dieser Schuh wird 199 Euro kosten. Den Schuh hat man ja jetzt schon gesehen. Der Schuh wird 199 Euro kosten und der NFT kommt umsonst dazu. Ja? So, dann schließen wir dieses Fenster und dann gibt es genau so viele Paare, wie in diesem Vororderfenster geordert wurden. Nicht mehr. Also vielleicht für mich noch zwei Paar mehr, aber sonst nichts. Ja?
Das ist fair.
Und für meine Sammlung. Und dann werden wir natürlich im Folgenden werden wir weitere NFTs minten und ausgeben. Ja, die sind aber dann tendenziell immer gekoppelt an eine Kollaboration oder an eine Partnerschaft mit einem Designer oder mit einem NFT-Artist oder mit einem, wem auch immer, oder mit einer Foundation, was auch immer wir machen wollen. Aber was halt Fakt ist, es gibt nur einmal die OGs. Ja, die OGs sind halt die OGs. Ja, das ist wie im Sneaker-Game, der OG hat halt am meisten Wert und am meisten Power. Ja, das ist im Prinzip der Super-Token, ja, kann man so sagen. Und wir werden natürlich dann auch irgendwann mal Modelle versuchen, ins Leben zu rufen, wo wir dann sagen, ey, du musst halt den OG-NFT haben und den zweiten NFT, um dann die, Louis Vuitton-Collab zu kriegen.
Mhm. Ja? Sprich, das heißt, ihr setzt eine Art System, Gamification dahinter, mit der dann Releases gesteuert werden können, sodass es auch nicht so ist, dass man jetzt zum Beispiel mit dem ersten Drop, keine Ahnung, 10.000 Modelle verkauft und 10.000 OG-Token, 10.000 OG-NFT in den Markt gibt und dann immer nur sagt so, naja, mehr als 10.000 können wir nicht machen oder mehr als, weil es ja nur diese Anzahl der NFT gibt. Sondern du kannst dann auch sagen, okay, irgendwann in 5 Jahren, dann gab es vielleicht mal noch ein T-Shirt hier dazu, dann gab es hier mal noch einen anderen, dann gab es einen neuen, so, also irgendwann hast du halt, keine Ahnung, 10 verschiedene Token, aber kannst dann ranken und sagen, so in der Kombination aus Token könnt ihr für den nächsten Release einen Schlüssel haben.
Richtig. Also es ist auch so, okay, dass wir natürlich auch irgendwann weg wollen von D2C, ja, weil dafür bin ich also viel zu gut befreundet mit den Sneaker-Stores. Das heißt, ich möchte natürlich auch meine Brand in den Sneaker-Stores sehen. Und selbstverständlich wird es auch irgendwann Schuhe geben, die vielleicht nicht gelinkt sind an NFTs. Ja? Klassische General Releases oder man wird es sehen, ja. Also wir kennen auch noch nicht jede Antwort auf jede Frage. Aber das wird sicherlich auch geben. Und wie gesagt, wir werden halt dann natürlich die Chance haben, dadurch, dass wir ein geschlossenes Ökosystem haben, werden wir die Chance haben, die Leute zu überraschen. Ja, ihnen einfach mal eine Geste zu schicken. Ja, einfach mal irgendwie einen Limited Friends and Family Hoodie, ja, produzieren. Und das geht halt genau an diese Leute. Ja, und das ist halt ultra, ultra geil, weil du halt diesen Community-Gedanken halt komplett lebst und aufleben lässt. Ja, und der ist ja eigentlich nicht mehr, also der ist natürlich immer noch in unseren Köpfen drin und das ist so diese romantische Vorstellung, aber es ist ja in diesem ganzen Hype-Game, es ist ja schon dadurch sehr unromantisch geworden, ja, und wenn ich mir jetzt so Loyalitätsprogramme angucke von Nike oder von anderen großen Footwear-Brands, dann wird es den Konsumenten vorgegaukelt, ja, dass die sehr viel konsumieren sollen, sehr viel Schuhe kaufen sollen oder Produkte kaufen, dann sehr viel Umsatz tätigen sollen, aber am Ende des Tages kriegen sie den heißen Scheiß, kriegen sie immer noch nicht. Ja, weil, keine Ahnung, ja, die Brand sich entscheidet, die Allokation anders zu vergeben oder botzen schneller. Und das ist halt, was wir halt versuchen zu verbessern, dass die Leute, die wirklich ein Interesse an diesem Produkt haben, an der Brand haben, dass die halt wirklich dann eigentlich Teil der Brand werden können.
Ja. Ich finde es ganz spannend, dass du über dieses System zum einen dem Markt jetzt die Chance gibst, einmal die Hand zu heben und zu sagen, ich möchte ein Teil davon sein, so dass man ja dann mitbestimmt, ob es eine sehr knappe Anzahl an NFT oder halt OG-Tokens gibt oder eine eher größere Anzahl. Und auf der anderen Seite nimmst du mit diesen Tokens, wenn ich das System jetzt einigermaßen verstanden habe, auch den Druck vom Produkt. Das heißt, es ist nicht mehr das Produkt, was irgendwie geresellt wird und wo Leute sagen, ja scheiße, ich hätte total gerne diesen Schuh, aber der Schuh, den kriege ich nur irgendwie auf Drittplattform, sondern der Druck liegt jetzt im Prinzip erstmal darauf, den Token zu bekommen, den Schlüssel zum Produkt, um dann das Produkt zu haben.
Ja, 1000%. 1000%. Und für mich ist es halt auch so, dass jetzt reden wir ja gerade von einem Sneaker, ja. Aber wer weiß, in welche Richtung sich der Markt entwickelt, ja. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einer Zielgruppe unterhalte, die 10, 12, 15 Jahre alt ist, ja, für die sind digitale Produkte genauso relevant wie physische Produkte. Und selbstverständlich werden diese Zielgruppen auch älter, ja. Und wenn die halt dann 20 sind, ja, dann ist es für die kein großer Unterschied mehr, ob das jetzt konsumiert wird als physisches Produkt oder als digitales Produkt. Was bei uns so geil ist und was unser Advantage ist im Markt, und das kann uns zum Glück keiner nehmen und das kann auch keiner reproduzieren, ist, dass natürlich können jetzt Leute digitale NFTs bauen, ja, und auf OpenSea traden. Mhm. Natürlich, also du kannst ein JPEG da hochladen und es traden, ja. Es gibt zum Glück nicht so viele Leute weltweit, die in der Lage sind, eine Sneaker-Brand zu gründen, es sei denn, sie haben extrem viel Geld und gute Kontakte. Das heißt, wir haben halt den riesen Vorteil, dass wir jetzt starten und wir bauen ja nicht, wir linken ja nicht nur das erste Produkt an NFTs, sondern das ganze Unternehmen. Das heißt, wenn jetzt das Unternehmen durch die Decke fliegt, ja, aus vielleicht anderen Gründen heraus, ja, vielleicht wird es gar nicht so der Hype-Schuh Nummer eins, aber vielleicht wird es halt einfach ein digitaler Marktplatz, der halt super begehrt ist, ja, für sehr viele Leute, dann haben die Leute halt immer noch diesen OG-NFT. Ja, und das ist halt aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit, Leute am Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen. Und was wir auch machen, wir sagen ja nicht, es ist gedeckelt auf ein Paar. Das heißt, du kannst ja auch theoretisch, wenn du möchtest, mehr Paar kaufen. Das heißt, du kannst ja dann auch sagen, ey, ich behalte jetzt, keine Ahnung, ja, 3 NFTs für immer in meinem Wallet und die anderen 3 NFTs, die trade ich in einem Jahr. Mhm. Ne? Also das kannst du ja auch machen. Das ist ja im Prinzip wie eine Aktie. Ja, da kann ja, oder wie ein Bitcoin. Ja, kann ja auch jeder entscheiden, wie viel er kaufen will.
Und ist auch eine Kapitalanlage, wo dir nicht irgendwann die Sohle bricht oder das Airbubble platzt, sondern in dem Falle halt ein ganz anderes Level auch nochmal hat.
Ja, und man muss sich ja immer wieder die Frage stellen, ja, also jetzt stellt euch mal vor, man hätte die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise, ja, zurück in die Zukunft zu reisen, oder zurück in die Vergangenheit, und einen NFT zu haben von Nike, einen NFT von Yeezy Brand, einen NFT von Adidas, einen NFT von On Running, einen NFT von Snipes, einen NFT von Oshun Podcast, ja. Ja, und das meine ich ernst. Also, es ist ja, man muss ja überlegen, okay, wo steht man in 4, 5, 6 Jahren? Ja, und das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist ein Investment. Und der Vorteil ist, man kriegt es geschenkt. Also, es ist ja nicht mal so, dass man jetzt da wie in Amerika 5, 6, 7, 800 Euro hinlegen muss, sondern man kriegt es geschenkt. Ja? Man wird eingeladen, Teil der Community zu sein, um dann idealerweise am Unternehmenserfolg mit zu partizipieren. Und die Brand, um die Eingangsfrage vielleicht mal zu beantworten, die Brand wird Flowers for Society heißen. Der Claim ist Welcome to the Garden of Comfort. Ja, weil wir halt von dieser Komfortzone sprechen, von diesem Safe House sprechen, von diesem schönen Ökosystem, wo vielleicht hoffentlich, ja, die Welt ein bisschen angenehmer ist als vielleicht manchmal auf Instagram oder irgendwo anders, ja. Also ich hoffe einfach, dass wir alles, oder es ist auf jeden Fall die Idee, dass alles basiert auf Werten, Vertrauen, Ehrlichkeit, Empathie, ganz wichtig, Hope. Und da hoffen wir halt einfach, dass wir da ein Ökosystem schaffen können, also eine Community schaffen können, wo alle sich auch wirklich abgeholt fühlen und gehört fühlen. Und dann, wie gesagt, werden wir natürlich auch versuchen, die Community mit einzubinden in Design, in Designs, in Kollaborationsentscheidungen, in Produktentscheidungen, in im Prinzip alles. Also wir wollen halt schon noch immer noch diese ursprüngliche Idee der basisdemokratischen Siegerbrand irgendwie versuchen umzusetzen. Aber jetzt werden wir es halt lösen über im Prinzip dieses Metaverse. Ja? Was eigentlich ein Trendwort ist, ich mag es eigentlich nicht. Also es wird ein digitaler Marktplatz. Aber ich glaube, das beschreibt so ganz gut.
Ich bin gespannt, ob dieses System die passende Komponente ist, um 2021, 2022 ja, Releases ein bisschen anders zu ordnen, was eben oder einen neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive auch auf eine Brand werfen zu können und Druck von Seiten wie Stores oder auch Konsumenten nehmen zu können, drumherum aber eine Community aufzubauen, die für einen gewissen Teil dieser Brand ein wichtiger Faktor ist und sein wird, was du hast gerade gesagt, Entscheidungen beispielsweise anbelangt über mögliche Kollaborationspartner, aber gleichzeitig auch in General Releases zu denken, um einfach nicht so eine kleine, sich selbst befruchtende, um mal in diesem floralen Thema zu bleiben, kleine Bienenschwarm ist, der sich in diesem Garden of Comfort bewegt, sondern das Ganze auch größer zu machen und natürlich auch für Menschen interessant zu machen, diese Brand, die eben nicht im Besitz des OG-Keys, des OG-Tokens sind, sondern die einfach nur irgendwie ein schönes Produkt haben wollen. Ne? Darf ich dich mal eine Sache fragen? Wie lange hast du an der Idee gesessen? Ist es deine? Ist es eine Teamentscheidung? Wo kommt das her? Ich finde es total spannend zu erfahren, wo da so der ausschlaggebende Punkt ist, wo das losging.
Du sprichst ja auch immer von wir, ne? Also da sind ja auch noch bestimmt ein paar andere Leute involviert, sonst würdest du das Wort so nicht wählen. Wer steckt da noch mit bei?
Ich beschäftige mich mit der Idee eines geschlossenen Ökosystems seit ungefähr 3, 4 Jahren, weil für mich Sneaker-Konsum zu anstrengend geworden ist. Also selbst für mich als damaliger Adidas-Mann war es einfach viel zu anstrengend, da morgens zu sitzen mit 3 Endgeräten und das ist nicht, da bin ich nicht, ich bin zu alt für den Scheiß und wollte halt einfach ein bisschen angenehmer konsumieren, ja, und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ja, und die Idee ist in mir gewachsen. Wie gesagt, ich wollte es ursprünglich anders aufsetzen, das geht leider aus steuerlichen und rechtlichen Gründen, wäre es ein Nightmare geworden mit mehreren Co-Foundern. Also mit überproportional vielen Co-Founders. Und dementsprechend trage ich diese Idee sehr, sehr lange in mir rum. Und jetzt, als ich aus Adidas rausgegangen bin, hatte ich natürlich auch nicht mehr so richtig Entschuldigungen für mich selber, es nicht zu tun. Und ich war so ein bisschen natürlich im Zugzwang, dass ich was tun muss. und habe mich halt einfach umgeben mit sehr, sehr starken Leuten, sehr großen Talenten, Leuten, mit denen ich in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet habe, mit Leuten, die ich jetzt erst kennengelernt habe. Ich habe relativ viele Tech-Spezialisten drin, ich habe ein paar Strategen drin, ich habe mehrere Designer drin, weil wir natürlich jetzt auch schon so in Richtung Zukunft denken, und habe befreundete Agenturen, die jetzt zum Beispiel auch die Homepage gebaut haben. Und das ist im Prinzip alles entstanden jetzt mit einem relativ geringen Kapitalinvest. Und eigentlich ist fast alles entstanden aus einer Community heraus. Ja, und da zeigt sich wieder, wie krass diese Welt auch zusammenhält. Auf jeden Fall der Kern dieser Community. Und das hat mich gefreut. Und wie gesagt, ich habe jetzt das Privileg natürlich gehabt, dass ich natürlich in Richtung Produktion, Produkt, Media-Partner einfach ein relativ gutes Netzwerk aufgebaut habe. Und dementsprechend geht es für mich, oder war es für mich halt natürlich relativ einfach, das aufzubauen, wo wahrscheinlich andere 2 Jahre für brauchen. Also OnRunning hat 2 Jahre gebraucht, bis sie ein Produkt hatten, was einigermaßen wie ein Schuh aussah. Ja, und das ist halt natürlich dann mein riesengroßer Vorteil, so ein bisschen Unfair Advantage. Aber dafür habe ich mir auch 20 Jahre den Arsch aufgerissen in der Industrie.
Du hast das Produkt jetzt schon mehrfach angesprochen. Lass uns doch da mal eintauchen. Seed One wird der erste Schuh heißen von Flowers for Society. Was steckt dahinter? Gerade was die Technologie betrifft. Die Sohle sieht total interessant aus, was man so auf den ersten Bildern sieht. Aber auch was das Design betrifft des Schuhs. Wo kommt es her?
Ja, so ein bisschen. Ich habe ja gelernt, dass Design sehr subjektiv ist. Ja, und auch Hype ist subjektiv. Und ich habe aufgrund dessen, nachdem ich natürlich mehrfach diese Erfahrung gemacht habe, habe ich für mich selber gewisse Mechaniken entwickelt und auch geschafft, gewisse Erfolge mir rational zu erklären. Ja, also für mich ist es halt einfach wichtig, nicht nur, weil ich weiß, dass es ein riesengroßer Trigger ist für Leute. Für mich ist einfach wichtig, dass man ein Produkt am Fuß hat, was einem den Tag so ein bisschen einfacher macht oder ein bisschen erleichtert. Ja? Dementsprechend habe ich halt logischerweise eine moderne Running-Silhouette gewählt, weil ich natürlich jetzt auch in der Vergangenheit, ich glaube, die größten Schuhe, an denen ich beteiligt war, waren Runners. Nicht alles waren Runners, aber ich sag mal, die man so kennt. Und stehe natürlich auch für diese Produktkategorie. Deswegen war es relativ klar, dass ich einen Runner haben will, einen progressiven Runner. Und auch ein Design, was halt so progressiv ist, dass es halt ein Stück weit was Neues ist im Sneaker-Game. Und was für mich halt ganz wichtig war, auch für mich als Till, dass ich einen Schuh baue, den nicht jeder bauen kann. Ja, also natürlich gibt es heutzutage Möglichkeiten, Sohleneinheiten dazu zu kaufen, über eine White-Label-Lösung. Es gibt natürlich sehr günstige Produktionsarten, Macharten. Und für mich war es halt einfach wichtig, dass ich ein Produkt baue, was man nicht einfach so nachbauen kann und auch nicht auf der Stange findet. Ja? Dementsprechend ist da am meisten Geld reingeflossen auch, also in die Produktentwicklung, in das Produktdesign. Ich wollte immer Produkte haben, im Prinzip, die nach Cushion aussehen, die nach Komfort aussehen, die Tech aussehen, die Tech widerspiegeln, die auch Innovation oder wo Innovation integraler Bestandteil ist des Produktdesigns. Und und dann haben wir sehr, sehr viele Iterationen designt aus verschiedensten Richtungen, kamen da Vorschläge. Und wir sind halt als Team hängen geblieben auf dieser Design-Identität mit diesen, ich nenne sie Cavity Caves, ja, also im Prinzip diese Löcher in der Sohle, die auch ja durch die Sohle gehen.
Das ist also ja, steckt in der Sohle dann eine eigene Entwicklungsarbeit tatsächlich mit drin. Das habe ich jetzt, oder ich will es nicht falsch verstanden haben, weil du am Anfang gesagt hast, dass man natürlich Möglichkeiten hat, sich irgendwie so seine Einzelteile zusammenzukaufen, dass du das aber eben nicht wolltest, ne, sondern gesagt hast, so, da muss was Eigenes auch irgendwie drin sein, eigener Anspruch. Das heißt, mit diesem Cavity Design, hast du es genannt, ist da auch eine Funktionalität, also ein Komfort- und Cushioning-System verbunden.
Ja, 100%. Also im Prinzip ist alles eigene Entwicklung. Vom Foam, der verbaut wird, der ist rückstellfähiger und leichter als normaler Foam. Mhm. Dann haben wir halt logischerweise die Cavity Caves drin, die natürlich zusätzliches Cushioning und Komfort gewährleisten und aber auch Flexibilität. Und dann muss man dazu sagen, dass alles aus recyceltem Material produziert ist.
Nur die Sohle oder der gesamte Schuh?
Überwiegend die Sohle hat am meisten Anteile, mhm. Ja, die Sohle und die Outsole. Outsole ist 80% Rubber, recyceltes Rubber und die Zwischensohle auch. Und das Upper, das ist ja relativ puristisch, ja, da ist ja nicht viel dran. Das ist eine relativ normale Konstruktion, die aber natürlich auch, ja, würde ich mal sagen, zum progressiven Gesamteindruck des Schuhs passt.
Ich finde, und ich möchte, dass du es als Kompliment verstehst, hätte mir kein Mensch gesagt, von wem dieser Schuh kommt, ich hätte gesagt, der kommt von dir. Weil ich finde, da ist so viel von dem drin, was ich mit dir verbinde, mit diesem progressiven, keilförmigen Design, mit dem Besonderen in dieser Midsole einfach auch was Besonderes schaffen zu wollen und gleichzeitig eben so dieses Techie-Obermaterial. Vielleicht sind noch die 7 Jahre bei New Balance über diesen Grauton irgendwie wiederzufinden, aber es ist auf jeden Fall für mich sowas, wo ich sage, so ja, ey, wenn das nicht 100% Till Jagler ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ja, das ist lieb von dir. Ich bin auch überzeugt davon, dass es funktionieren wird, weil wir ja jetzt auch im globalen Sneakermarkt war ja eigentlich getrieben von Lederschuh, ja, oder von konstruierten Schuhen und von Leder-Uppers und von, ich sag mal, eher cordlastigen Schuhen. Und ich weiß aber auch, dass der größere Markt eigentlich der moderne oder der Lifestyle-Running-Markt ist. Ja, modern Lifestyle Running sind 56% und der Rest ist im Prinzip ja, Court und Basketball. Und dementsprechend glaube ich auch, dass jetzt auch wieder die Zeit reif ist, speziell im Frühjahr, für diese Art Schuh.
Ein wahnsinniges Projekt. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle mal so festhalten und auch total spannend, wie du das Ganze erstens in der Kürze der Zeit, dann aber auch mit einer Community aufgebaut hast, plus das Ganze noch an die digitale Welt zu knüpfen. Deswegen abschließend die Frage, wie siehst du die Entwicklung der Sneaker-Szene in den nächsten Monaten und Jahren und wie spielt das vielleicht dann eben auch in deine Brand Flowers for Society mit rein?
Ja, also ich weiß nicht, wie lange dieser Hype-Wahnsinn noch in der Größenordnung stattfinden wird und auch gesund ist. Wenn ich mich umhöre, finde ich immer weniger Leute, die da Bock drauf haben. Und ich höre sehr häufig von Leuten, dass sie sich distanzieren von der Sneaker-Szene genau aus dem Grund, weil es einfach zu anstrengend geworden ist. Natürlich ist es ein riesengroßes Business und es ist natürlich gehört Resell und Secondary Market und alles, was dazu gehört, Consignment Stores, gehört natürlich zu unserer Industrie dazu und wird auch weiter wachsen, weil einfach jetzt mehrere Generationen im Prinzip jetzt natürlich dadurch auch ein Stück weit sozialisiert wurden und das sie geprägt hat und sicherlich wird es sich so ein bisschen ja, verankern und festsetzen. Dennoch glaube ich, dass die Leute eine Alternative brauchen. Ich glaube, dass die Leute bewusster konsumieren. Ich glaube, dass die Leute nicht mehr ganz so viel konsumieren werden, also sich ganz genau überlegen werden, was sie haben wollen, was nicht. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass der Community-Gedanke sehr, sehr wichtig werden wird in Zukunft, weil ja schon in den letzten, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren war sich ja jeder selbst der Nächste, ja, und wollte halt irgendwie einen Schuh haben, ergattern und hat ihn dann verkauft. Also es wurde ja tendenziell eher aus einer Business-Perspektive betrachtet als aus einer Hobby- oder High-Interest-Perspektive oder Community-Perspektive. Und ich glaube, dass dieses Pendel wieder zurückschlägt und ich glaube schon, dass das Community weiter nach oben rückt, in der Motivation der Leute. Und das hoffe ich und das glaube ich. Und das zeigt sich jetzt auch, es hat sich auch gezeigt in unserem Projekt in den letzten 3 Monaten, weil alles aus einer Community heraus entstanden ist. Ja, und das fand ich halt einfach extrem schön zu sehen. Und ich glaube halt, die Leute, die sich auch wieder darauf einlassen werden, die werden sehen, wie schön es ist. Wie schön es ist, zusammen zu philosophieren, zusammen zu konsumieren, zusammen Sachen zu formen und zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen, an gewissen Sachen mitzuarbeiten. Ich hoffe, dass das wiederkommt, ja, weil ich glaube halt ganz fest, dass diese ganze höher, schneller, weiter und die Brands verknappen nochmal künstlich Ressourcen, dass die Leute sich irgendwie in der High Street nochmal auf die Schnauze hauen, weil irgendwer einen Schuh nicht gekriegt hat. Ich glaube, dass das halt nicht mehr sexy sein wird. Also eigentlich ist es jetzt schon nicht mehr sexy. Und ich glaube aber auch, dass die Masse es nicht mehr sexy finden wird und die Leute sich andere Hobbys suchen. Und das wird da, glaube ich, in die digitale Richtung gehen. Es wird in die Community-Richtung gehen, was sich ja nicht ausschließt, weil ja auch im Prinzip ja einer der erfolgreichsten Channels, die wir gerade haben, Discord, ist ja ein reiner Community-Channel. Und da sieht man halt die Power von Communities, was das halt für eine Macht hat. Und das zeigt mir halt, dass viele Leute sich umorientieren und ein Stück weit anders konsumieren wollen, bewusster konsumieren wollen und auch nicht mehr auf jeden Hype-Train raufspringen wollen, weil es einfach zu ermüdend geworden ist. Und die Leute ja auch verstehen, dass es ein Marketingwerkzeug ist und einzig und allein ist. Und die Leute unterschreiben bei den Brands, die den größten Paycheck haben. Und ich glaube, dass so langsam die Leute verstehen und dass das alles so ein bisschen substanzlos ist.
Flowers for Society und Garden of Comfort. Ich glaube, die Namen sind auf jeden Fall Programm. Wir werden es definitiv verfolgen. Bis zu diesem Punkt aber erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal reinzuholen in diese gesamtheitliche Brand, in das, was es sein soll, in das, was es sein wird im besten Falle. Und einfach auch mal mit dir wieder sehr ausgiebig sprechen zu können, Till. Du warst ja jetzt auch nicht das erste Mal Gast in unserem Podcast und wir freuen uns sehr, dass du auch wieder Gast in diesem Podcast warst. Und mal ein kleiner Blick in die Zukunft, sicherlich auch noch ein anderes Mal vorbeikommen wirst. Deswegen, Till, in diesem Sinne, vielen lieben Dank.
Ja, auch euch vielen Dank. Ihr müsst wissen, ich höre jede Folge von euch. Bin ja nicht nur oft bei euch gewesen, sondern bin auch ein großer Fan von euch. Nicht nur von einem Podcast, sondern auch von euch als Menschen. Bleibt, wie ihr seid. Ihr seid super. Ihr passt extrem gut in die Welt. Und ja, ich freue mich auf die Zukunft. Lass uns auf jeden Fall bald mal wieder physisch treffen und dann mal ein Bierchen trinken.
Auf jeden Fall. Till, vielen lieben Dank.
Macht's gut.
Dankeschön.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 92. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O-Schuhen-Podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/O-Schuhen-Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat O-Schuhen schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Maris Ung schrieb vor ein paar Wochen: Top Podcast, guter Humor, die Infos helfen und ich bin immer up to date. Danke. Wir haben zu danken. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschu-tschu.
Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.